dem folgenden Beitrag geht es um den Fachtag Sexuelle Gewalt gegen Jungen, der am 23. April im FEZ Wuhlheide in Berlin stattfand. Organisiert war das Ganze von Tauwetter, der Berliner Anlaufstelle für Männer, die sexuell missbraucht wurden. Es gab Vorträge zu den Themen Ausmaß und Erscheinungsformen sexueller Gewalt gegen Jungen, Strategien der Täter und Täterinnen, Jungen als Opfer, geschlechtsspezifische Aspekte der Traumaverarbeitung, Bewältigungsstrategien männlicher Opfer sexueller Gewalt zwischen Charles Bronson und IA und Leitlinien in der Beratung und Traumatherapie mit sexuell missbrauchten Jungen und ihren Familien. Diese Vortragstitel klingen erstmal sehr theoretisch. Da die Rednerin jedoch immer wieder ihre umfangreichen Praxiserfahrungen einfließen ließen, wurden sie dann am Ende doch auch lebendig. Die Rednerinnen waren Thomas Schlingmann von Tauwetter Berlin und Ursula Enders und Bernd Eberhardt von Zartbitter Köln. Leider sind in unserer sensationsorientierten Presse fundierte Informationen zum Thema sexualisierte Gewalt eher selten. Außerdem kursieren dann noch jede Menge Fehlinformationen, insbesondere auch über die Arbeit der Beratungsstellen. Das schafft Verunsicherung, die am Ende den Tätern und Täterinnen nutzt und den Betroffenen schadet. Um dem etwas entgegenzusetzen, wird es von Polyphon zwei Beiträge mit Informationen und Eindrücken von eben diesem Fachtag geben. In dem heutigen Beitrag geht es um die Strategien der Täter und Täterinnen und die Arbeitsweise von Zartbitter Köln. Falls ihr diesen Beitrag übrigens lieber ein anderes Mal, dann vielleicht mit mehr Ruhe und an einem günstigeren Moment hören wollt, könnt ihr ihn auch unter www.freieradios.net downloaden. Doch jetzt zu den Vorträgen. Der Mitschnitt des ersten Vortrags ist leider ziemlich hallig geraten. Ich denke jedoch, dass es die Inhalte auf jeden Fall wert sind, sie nochmal etwas nachhallen zu lassen. Im zweiten Teil wird es dann besser verständlich.
Wie schnell man kommt. pornografische Produkte in einer sehr sadistischen Form der sexuellen Ausbeutung von Kindern geschickt bekommt. Das ist das Erste, dass sie eine Suche haben nach Lebensbereichen, in denen sich Kinder bewegen. Vor ein paar Jahren, als man selber noch nicht so viele Computerspiele hatte, waren viele kleine Jungen, auch jugendliche Jungen, in den Supermärkten und in den Kaufhäusern, in den Spielwarenabteilungen. Und genau das waren die Orte, an die auch Täter gingen. Bei Jungen ist es genauso wie Mädchen, dass wir sie häufig in Kontaktaufnahme zum Beispiel im Schwimmbad erleben. Man lernt dort das Kind kennen. Der Umwelt haben viele Intrigen gesät, Lügen gesät, Dinge gemacht, dass die Umwelt den Zusammenhang bekommt. Man freundet sich mit Eltern an. Das ist aber ein Tipp, wenn sich Täter untereinander gehen. Freunde dich mit den Eltern an, dann können sie sich vorstellen, dass du missbrauchst. Mein Ex-Kollege hatte ein ganz bestimmtes Testritual, der pickelte immer zwei Schwecken. Und die Kinder, Jugendlichen, die damit nicht einverstanden waren und laut schrien, du alte Sau, das waren nicht seine Opfer. Diejenigen, die verschämter saßen, waren seine Opfer und diejenigen, die trotzdem wiederkamen, das waren seine Opfer.
Ist, dass die Täter dann anfangen, wenn sie einen bestimmten Jungen im Blick haben, den Jungen möglicherweise von anderen Jungen zu isolieren. Natürlich dann irgendwann das Redeverbot zu irgendeinem Zeitpunkt. Wenn du das sagst, dann werde ich sagen, du hast es gewollt. Dann werde ich sagen, du hast einen Pornofilm mit mir geguckt. Dann werde ich sagen, du hast eine Erektion bekommen. Und dann werde ich sagen, du hast angefangen. Im Fall an Täterstrategien hatten wir, als ein Täter in einer Familie beide Jungen missbraucht hat. Die Jungen wussten nicht voneinander und der Täter jedem Jungen gesagt hat, wenn du das nicht mit dir machst, mache ich das mit deinem Bruder. Und dann ist er zum Bruder gegangen und hat gesagt, wenn du das nicht mit mir machst, dann mache ich das mit deinem kleinen Bruder. Und die beiden Brüder haben das nicht voneinander gewusst. Die laufen ja natürlich auch nur dann weiter, wenn die Täter in Anführungsstrichen abwesend sind. Einer der klassischen Beispiele ist, im Grunde genommen zu drohen, in dem Fall hatten wir, wenn du das sagst, werde ich deinem Kaninchen etwas antun. Und wir hatten schon Fälle, wo uns ein Junge in die Beratung gekommen hat, sein Lieblingskaninchen vorgestellt und 3 Tage später ist dieses Kaninchen aus Versehen gestorben. Der Junge ist dann ins Heim gekommen, aber der Täter muss im Grunde genommen diesen Jungen nur anrufen und muss fragen, mal, wie geht es deinem Kaninchen? Das heißt, er hat überhaupt keinen Besuchskontakt und braucht nur 10 Sekunden. Dem Jungen eine Frage zu stellen, wo keiner weiß, worum es geht, und schon ist die Drohung wieder präsent. Und wenn wir nicht wissen, mit welchen verschiedenen Strategien die Täter arbeiten und die entmachten auch diese Drohungen, können wir mit dem Jungen auch therapeutisch im Grunde genommen oder auch pädagogisch kaum arbeiten, um das aufzuarbeiten, wenn wir nicht das vorher rausbekommen.
Deshalb sprechen wir immer von der Anwesenheit des abwesenden Täters, der abwesenden Täter. Von jungen und Mädchen, vor allen Dingen das Wissen über die Täterstrategien. Das ist das A und O, um Kinder verstehen zu können.
wir wollen Ihnen jetzt Leitlinien darstellen in der Traumaarbeit. Das heißt, wir können Ihnen heute kein Beratungskonzept darstellen, aber wir können Ihnen ein paar Ideen einfach vermitteln, wie wir arbeiten. Als ich Zart war, ich bitter war, zum ersten Mal schrieb, da gab es ja in Deutschland kaum Literatur zu dem Thema, eigentlich gar nicht. Und ich habe das Buch damals geschrieben aufgrund meiner eigenen Erfahrung und der Erfahrung in der Beratung. Und habe im Grunde, war damals der Ansatz noch, wir müssen alles nochmal durchleben. Nee, das war auch so das Konzept von Traumatherapie. Wir müssen alles zusammenbekommen, die ganzen Mosaiksteinchen, alles nochmal durchleben. Heute arbeiten wir anders. Wir arbeiten nicht mehr alles nochmal durchleben, sondern wir gehen quasi um das Thema rum.
Man muss nicht, wie man früher dachte, alles nochmal durcherleben. Es reicht unter Umständen, einmal kurz in eins der schlimmen Ereignisse reinzugehen, sehr kontrolliert reinzugehen, ohne in die Gefühle zu rutschen, weil man hier ganz viele Ressourcen hat und dann ist es auch gut. Die Idee, man muss alles noch einmal wieder durcherleben, ist im Traumabereich vom Tisch.
Wir wissen heute, dass man ungefähr nur 20% durcharbeiten muss, um es insgesamt zu verarbeiten. Ja, das heißt, wir müssen gar nicht alles wissen. Dieses Rundherumgehen ist nämlich genau, dass wir nicht mit denen über den Ablauf der Missbrauchshandlung sprechen, sondern wir sprechen mit den Betroffenen darüber, welche Strategien die Täter hatten. Das ist das Außenrumgehen. Der Täter, die Täterin wird entmachtet. Sie bekommen ja mit, wo sie ausgetrickst worden sind. Und damit entstehen ja gleichzeitig Kriterien, dass ich heute besser beurteilen kann. So ist der erste Punkt, den wir arbeiten, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich bin missbraucht worden oder jemand hat mein Kind missbraucht, ganz gleich, mit welchen Tricks hat der Täter, die Täterin die Wahrnehmung des Kindes und der Umwelt vernebelt? Das ist die allererste Frage der Beratung. Unsere Frage ist nicht, wie ist das Kind missbraucht worden, sondern wie waren die Tricks? Das Ziel unserer Arbeit ist, neues, gesundes Misstrauen entstehen zu lassen. Das Ziel unserer Arbeit ist es nicht, dass Betroffene lernen, wieder zu vertrauen. Denn wenn sie gesundes Misstrauen haben, dann entsteht daraus wieder die Möglichkeit, später anderen zu vertrauen. Das erlebe ich immer wieder, dass in der Beratung und so gesagt wird, das Kind muss mir vertrauen. Oder Leute sind ganz unglücklich, das Kind hat sich mir da nicht anvertraut, ich habe schon so viel gemacht. Und wir sagen einfach, nein, das ist nicht das Ziel.
Was dabei aber auch drin steckt, ist die Grenze und auch die Intimsphäre von Kindern zu respektieren. Ne? Weil Missbrauch hat viel mit Verletzung von Grenzen zu tun. Und wenn alle wissen, was passiert ist, dann ist das wieder eine Verletzung von Grenzen und eine Verletzung von der Intimsphäre. Und vielleicht, finde ich, geht es auch darum, die Intimsphäre der Kinder zu schützen. Und dazu kommt, wenn ich als Berater, und wir haben das ganz oft gemerkt, zu viele Details weiß, das Kind kommt nur rein, sieht mich und erinnert sich an alles wieder, was es mir erzählt hat. Es gibt ja auch so Fälle, wo es den Kindern eigentlich gut geht. Es geht ihnen nur immer schlecht, wenn sie dann zum Therapeuten müssen, ne?
Das bedeutet auch, dass es häufig nicht sinnvoll ist, wenn Kinder in einer stationären Einrichtung sind, dass die Kinder mit den Pädagoginnen und Pädagogen, mit denen sie unmittelbar zu tun haben, über die ganz harten Details sprechen. Die sollen sich das ruhig anhören, aber bitte nicht nachfragen. das ist gemein, was der gemacht hat. Das ist nicht in Ordnung, was der gemacht hat. Ich finde das nicht richtig. Und ich hoffe, wir finden einen Weg, dass es dir besser geht. Ein Signal geben, ich habe dich verstanden. Aber nicht meinen, sie müssen in Alltagssituationen weiter darüber reden, dass es dem Kind gut tut, mehr zu erzählen.
Schwierigkeit ist, die Balance zu finden. Wenn ich am Anfang weiß, ich darf nicht so viel über den Missbrauch reden, weil sonst rutscht das Kind rein, dann machen viele den Fehler, dass sie gar nicht darüber reden. Und dann denkt das Kind, oh, hier herrscht noch das Schweigegebot, hier darf ich nicht drüber reden. Oder das Kind denkt, der Therapeut oder die Beraterin hat Angst davor. Ich will nicht, dass das Kind zu mir kommt und wie kann ich das Kind manipulieren, dass es mir erzählt, es ist missbraucht worden, sondern die Grundidee ist, was braucht ein Kind in seinem natürlichen Kontext, in seinem natürlichen Lebensumfeld, dass es erzählen kann? Was fehlt ihm da, wenn es möchte? Und dazu reicht es möglicherweise aus, dass es Eltern braucht, die das Thema aushalten. Manche Kinder wissen, wenn ich ein bisschen was andeute und die Eltern brechen fast zusammen, erzählen die gar nichts. Wenn ich die Eltern nur stabilisiere, die Kinder kriegen mit, sie können es den Eltern erzählen und die Eltern brechen nicht zusammen, fangen manche Kinder an zu erzählen.
Der andere Punkt ist, dass viele sagen, jetzt muss er Therapie hin und gar nicht geklärt haben, dass das Kind noch Täterkontakt hat. Ein Kind, was noch Kontakt zu einem Täter oder einer Täterin hat, da wird die Therapie gar nicht funktionieren. Nein, sie ist kontraproduktiv. Sie wirkt praktisch destabilisierend. Und in diesen Fällen muss erstmal Alltagsstabilisierung laufen. Und da ist es viel entscheidender, dass die Lehrerin in der Schule mal sagt, ich finde das nicht in Ordnung, wenn jemand ein Kind blöd anpackt. Genau auf diesen sachlichen Ebenen, nicht traumatisierend, einfach sachlich, und wenn zwei sich käbbeln und einer belästigt ein anderes, dazwischen geht und sagt, ich akzeptiere es nicht, dass ein Kind ein anderes belästigt. Und wenn du, der du das gemacht hast, das auch mal erlebst, halte ich genauso zu dir wie jetzt zu diesem Kind. Wenn ich da klar bin, dann gebe ich nämlich eine Korrektur der verwirrten Normen, die der Täter, die Täterin verwirrt hat. Und damit leiste ich Traumaaufarbeitung.
Inzwischen ist es wirklich auch so, dass in den Richtlinien der deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie, in den höchsten Richtlinien, auch in den amerikanischen Richtlinien drin steht, jede Form von aufdeckender Arbeit im Sinne von an das Trauma rangehen, ist bei Täter, indirektem oder direktem Täterkontakt kontraindiziert, weil es hochgradig schädlich ist. Das heißt, es gibt in allen seriösen Traumatherapien das Verbot, wirklich das Verbot, an den Kern der Erfahrung ranzugehen, wenn Täterkontakt da besteht, mit dem Hintergrund, weil ich in dem Augenblick, wo ich zu näher an das traumatische Ereignis rangehe, das Kind auch zu einem bestimmten Zeitpunkt destabilisiere und es wieder offen mache für Zugriffe des Täters.
Wir arbeiten so und wir haben ganze Prozesse gehabt, wo wir die Eltern von Kindern so begleitet haben, zum Beispiel am Kinderladen. Da hat ein Erzieher missbraucht und wir haben nicht ein einziges Mal über Details der Tat gesprochen, nur über die Täterstrategien. Der ist verurteilt worden, die Kinder haben sprechen können, bei der Gutachterin, bei der Polizei, durch die Stütze der Eltern, dass die Täterstrategien entkräftet wurden. Und wir saßen mit im Prozess und keiner konnte hinterher sagen, wir wären suggestiv gewesen. Diese Arbeitsweise garantiert, dass Prozesse laufen können. Wenn wir nach der Tat selber fragen, heißt es ganz häufig, ist das Kind suggeriert worden. Und es ist öfters so, dass wir wirklich im Prozess sitzen, die Kinder begleiten und dort zum ersten Mal erfahren, wie der Handlungsablauf war. Und das verhindert keine Aufarbeitung. Wir müssen den Handlungsablauf in der Aufarbeitung nicht kennen. Das finde ich was ganz Wichtiges, ja? Zum Beispiel ist es häufig für Kinder sehr viel besser, der Polizei Details zu erzählen als uns Beraterinnen. Weil die Polizei ist eine Person, die sie nicht wiedersehen. Dort kann man es loslassen und es bestimmt nicht weiter die Beziehung. Und wir haben auch erlebt, dass wenn wir mit Kindern zu Gericht gegangen sind als Therapeutin, dass sie hinter der Therapie abgebrochen haben. Wir sind häufig so in dem Dilemma in der Jugendhilfe, dass wir meinen, wir müssen ja erstmal klären, ob dieses Mädchen, der Junge überhaupt missbraucht worden ist. Das ist aber nicht unsere Aufgabe. Das ist Aufgabe der Polizei. Und was wirklich für uns wichtig ist, hier dran ist, dass wenn wir so arbeiten, wir nicht in Konkurrenz zur Polizei kommen. Und ich nehme den Auftrag, machen Sie bitte eine Diagnostik, ob dieses Kind missbraucht worden ist. Diesen Auftrag nehme ich niemals an. Das ist vielleicht der Unterschied. Das ist ein Auftrag, den will ich nicht haben, den nehme ich nicht an. Ich bin nicht die Göttin. Es gibt keinen Test, der nachweist, ob ein Kind missbraucht wird, sondern wir stabilisieren das Umfeld in der Wahrnehmung und das Kind, dass das Kind erzählen kann, wenn es möchte.
Das war's jetzt erstmal für heute mit den Informationen und Eindrücken vom Tauwetterfachtag. Wie gesagt, wird es noch einen weiteren Beitrag dazu geben. Den Termin findet ihr dann unter http://polyphon.so36.net. Wer sich noch weiter zu den Themen informieren möchte, kann dies zum Beispiel auf den Webseiten von Tauwetter und Zartbitter tun. Auf beiden Seiten gibt es auch Literaturlisten und Listen von Beratungsstellen. Für Zartbitter www.zartbitter.de und für Tauwetter www.tauwetter.de. Viele gute Materialien zum Thema gibt es außerdem bei Donnervita. Deren Internetadresse lautet www.donnervita.de. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen.